Ich habe mir für die Predigt heute Morgen Unterstützung geholt, dass ich nicht immer so alleine hier stehen muss. Und zwar wird die Friederike Klenk hier vorne live ein Bild für uns malen. Kommst du nach vorne, Fritzi, bereitest mal alles vor, was du tun musst. Friederike Klenk, darauf habe ich die ganze Woche mich schon gefreut, sie als Friederike Klenk ankündigen zu können. Ich darf sagen, sie hat am Donnerstag standesamtlich geheiratet, für die, die es nicht wissen. Sie braucht ein bisschen Ruhe für ihr Bild. Deshalb wird sie so malen, dass ihr das Bild erstmal nicht seht, damit wir uns auch schön auf die Predigt konzentrieren können. Wenn sie dann fertig ist, drehen wir es um und ihr Kinder helft mir dann und werdet hoffentlich erkennen, was sie gemalt hat. Okay? Du kommst zurecht, oder? Wir unterhalten uns hier nur ein bisschen. Mach du weiter. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Eine Frage an alle. Können sich mal bitte alle diejenigen melden, wo es zu Hause einen Computer, einen Laptop oder so ein Tablet gibt? Es muss nicht euer eigener sein, kann vom Vater oder von der Schwester. Ja, das sind viele, würde ich mal sagen. Sind ja fast alle. Ich weiß nicht, ob euch diese Umfrage wundert, ob ihr da erstaunt drüber seid. Ich nicht, es ist ja fast normal, die allermeisten haben ja einen Computer zu Hause, aber es gibt einen zumindest, den diese Umfrage total überrascht hätte. Und dieser Mann heißt Ken Olsen und dieser Ken Olsen hat einmal gesagt, 1977, es gibt keinen Grund dafür, dass jemals jemand einen Computer bei sich zu Hause haben würde. Ja, da würde ich sagen, da hat sich der Ken Olsen leider ein bisschen vertan mit seiner Voraussage. Das Interessante an diesem Zitat ist aber, dass der Ken Olsen Chef von einer Computerfirma war. Digital Equipment Corporation. Ich sag mal, wenn der jetzt Feuerwehrmann gewesen wäre oder Polizist oder Bäcker und sich mit Computern nicht so gut ausgekannt hätte, hätte man gesagt, naja gut, er ist halt kein Experte, aber der Mann war ein Computerexperte und hat sich trotzdem nicht vorstellen können, dass wir fast alle hier heute einen Computer zu Hause haben. Es geht heute in der Predigt um die Emmaus-Jünger. Ihr Kind habt uns die Geschichte und den Predigttext schon erzählt. Für die, die die Predigt online hören, sage ich es nochmal. Der Predigttext ist Lukas 24, die Verse 13 bis 35, die Emmaus-Jünger. Und diese beiden Jünger, die machten sich, wir haben es gehört, auf den Weg von Jerusalem nach Emmaus. Warum? Weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass Jesus auferstanden ist. Obwohl, so wie der Ken Olsen ein Computerexperte waren die beiden eigentlich Jesus-Experten. Sie gehörten nicht zu diesen 12 engsten Freunden von Jesus, aber zum erweiterten Jüngerkreis. Und diese Begebenheit der Emmaus-Jünger passiert ja Ostersonntagnachmittag. Und da wussten die schon, hat es sich schon rumgesprochen bei den bis zu ihnen, wir haben das gehört, dieses Auferstehungsgerücht, du, das Grab ist leer und anscheinend soll Jesus auferstanden sein. Die beiden waren Jesus-Experten. Sie haben vielleicht Jesus predigen gehört irgendwo. Sie haben vielleicht gesehen, dass Jesus irgendwo geheilt hat. Vielleicht waren sie sogar dabei, als Jesus angekündigt hat, dass er sterben und auferstehen würde. Und trotzdem konnten die beiden sich nicht vorstellen, und konnten es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist und machten sich deshalb auf den Weg nach Emmaus. Obwohl das Grab schon leer war. Die Frauen hatten doch gesagt, Jesus war auferstanden. Jesus auferstanden? Nein, das konnten sie sich nicht vorstellen. Sie wussten, Jesus tot, mit Tod ist alles zu Ende, das war's. Und so machten sich die beiden auf, von Jerusalem nach Emmaus ungefähr 11,5 Kilometer. Ja, jetzt weiß heute natürlich niemand mehr, was sind 11,5 Kilometer Fußmarsch. Das ist ungefähr so, als würde dein Handy-Schrittzähler sagen, dein Schrittziel für heute ist 35.000. Ja, nicht 10.000, 35.000. Also 11,5 Kilometer, das ist schon mal was. Die machten sich also auf die Wanderung von Jerusalem nach Emmaus. Aber sie gingen nicht nur einfach von einer Stadt zur anderen, sondern mit dieser Wanderung ließen sie die Geschehnisse von Jerusalem hinter sich, ließen das Kreuz hinter sich, ließen die großen Erwartungen und Hoffnungen, die sie in Jesus hatten, hinter sich. Sie gaben ihrem Leben eine neue Richtung, gingen nach Hause, vielleicht, wahrscheinlich war das ihre Heimatstadt, wir wissen es nicht ganz genau. Gingen in eine Zukunft, die für sie vielleicht sicherer zu sein schien. Nur von einem dieser beiden Jünger wird der Name erwähnt, und zwar vom Kleopas. Und ich habe mich gefragt, komisch, Lukas, der das aufgeschrieben hat, warum erwähnt er hier den Kleopas und warum nur den Kleopas und den anderen nicht? Und dazu muss ich euch ein bisschen mehr von Lukas erzählen. Ihr habt ja auf der Kinderfreizeit viele Geschichten aus dem Lukas-Evangelium gehört. Und der Lukas, das war eigentlich ein cooler Typ. Ich mag den sehr. Der war vom Beruf kein Theologe, sondern der war Mediziner. Und als er das Lukas-Evangelium aufschrieb, da hatte er keine Praxis mehr, hat nicht irgendwie in der Praxis Leute behandelt, sondern zu dem Zeitpunkt war er Missionar und reiste mit dem Paulus rum durch den Mittelmeerraum und war Missionar und hat da halt das Lukas-Evangelium aufgeschrieben. Warum ich den Lukas so mag, ist nicht, weil er Mediziner war, ich bin kein Mediziner, ich bin nur Ingenieur, aber auch als Mediziner hat Lukas gewusst, methodisch genau und exakt zu arbeiten. Und das sieht man auch an dem Lukas-Evangelium. Und ich möchte euch mal die ersten 4 Verse vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Denn als Wissenschaftler, als Mediziner hat der Lukas nicht einfach angefangen, das Evangelium, ja, und mit Jesus war das so und so, sondern in den ersten Versen hat er dargelegt, einmal, was ist sein Ziel dieser seines Evangeliums und was ist seine Methodik, wie ist er überhaupt vorgegangen. Also die ersten 4 Verse im Lukas-Evangelium lauten so. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Also, Lukas sagt hier, ich bin nicht der Erste, der die Geschichten von Jesus aufschreibt. Aber ich schreibe sie nochmal auf. Warum? Was ist der Grund dafür? Damit wir, die Leser, ein solides Fundament haben und sicher sein können, dass das wirklich so war. Und er beschreibt seine Methodik. Er sagt, was ist die Methodik? Er sagt, ich habe alles, er war selber nicht dabei, bevor ich es aufgeschrieben habe, habe ich es alles nochmal sorgfältig erkundet, und zwar von Leuten, die selber dabei waren, von Augenzeugen. Und so wird Lukas, bevor er jetzt sein Evangelium geschrieben hat, wird er Interviews geführt haben und die Leute, die selber dabei waren, interviewt haben. Wir haben schon gehört, ihr habt zum Beispiel den Bericht von dem Zachäus gelesen. Zachäus, der wird in der ersten Gemeinde dabei gewesen sein. Lukas wird den Zachäus interviewt haben und gefragt haben, du, wie war das damals auf dem Baum? Erzähl mal, und dann mitgeschrieben haben. Ihr habt vom Zöllner Levi gehört, der wird in der ersten Gemeinde dabei gewesen sein. Lukas wird ihn interviewt haben und sagt, du, erklär mal, erzähl mal, wie war das denn damals? Ihr habt vom verlorenen Sohn gehört. Lukas wird den verlorenen Sohn interviewt haben und gesagt, du, wie war das damals bei den Schweinen? Halt. Böse Falle. Den verlorenen Sohn hat Lukas nicht interviewt. Warum? Warum? Super, genau, es ist ein Gleichnis und das ist ganz wichtig. Denn die Bibel, ja selbst ein Lukas in seinem Lukas-Evangelium, unterscheidet ganz genau Ereignisse, die wirklich so passiert sind und Ereignisse, die nicht so passiert sind, wie der verlorene Sohn. Denn der verlorene Sohn, die Geschichte ist nicht so passiert, sondern das ist eine Beispielgeschichte, die Jesus sich ausgedacht hat, damit wir daran was lernen können. Unsere Geschichte vom Emmaus-Jünger, die gehört zu den Teilen, die wirklich passiert sind. Deshalb wird Kleopas hier erwähnt und so wird der Lukas den Kleopas interviewt haben, bevor er die Emmaus-Geschichte aufgeschrieben hat. Das heißt, der Grund, warum Lukas hier den Kleopas erwähnt, das ist in seiner korrekten und methodisch korrekten Art, das ist seine Quellenangabe. Und er sagt damit den Leuten, den ersten Lesern des Lukas-Evangeliums, du, ihr könnt nach Jerusalem gehen, in die Gemeinde, fragt doch den Kleopas, der war dabei. Oder anders gesagt, stellen wir uns mal vor, die Emmaus-Jünger-Geschichte wäre nicht so passiert, sondern wäre erfunden vom Lukas. Das wäre sofort in der ersten Gemeinde aufgeflogen. Die Leute in Jerusalem haben gesagt, wie, was steht hier? Kleopas? Noch nie gehört. Kennt ihr hier irgendeinen Kleopas in der Gemeinde? Nee, noch nie gehört. Oder vielleicht gab es einen Kleopas. Nee, habe ich nie gesagt. So war das gar nicht. Oder sie haben vielleicht die 12 Jünger gefragt. Und gesagt, du, wie war das denn damals? War das wirklich so, dass der Kleopas mit noch einem gekommen ist und die Geschichte da erzählt hat, dass er Jesus getroffen hat? Die haben gesagt, weiß ich nichts von. Also, nochmal, warum hat Lukas das alles aufgeschrieben? Damit wir einen sicheren Grund haben und verstehen, dass das zuverlässig ist, dass das wirklich so passiert ist. Und deshalb nennt er hier den Namen Kleopas als seine Quellenangabe. Also, Kleopas und der andere Jünger gehen von Jerusalem nach Emmaus. Da kommt Jesus und geht mit ihnen. Am Anfang zeigt sich Jesus nicht, er unterhält sich mit ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Erst später, als sie dann zu Hause sind, wir haben das gehört, erkennen sie dann, dass es wirklich Jesus war, der hier mit ihnen unterwegs ist. Und das ist die andere Frage, oder was ich euch mitgeben möchte, dass es wichtig ist, dass wir solche Geschichten haben, dass Jesus wirklich nach der Auferstehung Menschen erschienen ist. Wir denken oft, wenn wir ganz schnell an Jesus' Leben denken, Jesus gestorben, auferstanden, Himmelfahrt. Aber dass zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt, dass da Jesus sich Jüngern gezeigt hat und vielen gezeigt hat, ist eine ganz wichtige Geschichte. Warum? Man könnte sagen, ist das denn so wichtig? Hauptsache, das Grab ist leer, Hauptsache, Jesus ist auferstanden, dass der sich jetzt, ob der sich jetzt wirklich den Jüngern gezeigt hat oder nicht, macht das denn einen Unterschied? Hätte es nicht gereicht, das Grab wäre leer gewesen? Nee, hätte es nicht. Das zeigt uns ja gerade die Emmaus-Geschichte. Das Grab war ja leer, die Jünger wussten es. Haben sie es geglaubt, dass Jesus auferstanden ist? Nein, sie sind trotzdem losgegangen, weil sie es einfach nicht glauben konnten. Das leere Grab alleine hätte nicht ausgereicht, um den Jüngern die Auferstehung klarzumachen. Und deshalb kommt Jesus hier und begleitet sie. Deshalb zeigt sich Jesus hier den Jüngern und er macht es so, er kommt erstmal und geht mit ihnen zusammen, wir haben das hier so schön gesehen, und redet mit ihnen. Und was sagt Jesus jetzt? Jesus sagt Folgendes, und er sprach, er, Jesus, zu den beiden. O ihr Toren, also ihr Nullchecker, zuträgen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Jesus sagt hier was ganz Wichtiges. Er sagt hier, für den Glauben sind zwei Dinge wichtig. Einmal ein Herz, kein träges Herz, sondern ein brennendes Herz. Hinterher haben die Jünger am Ende ein brennendes Herz. Aber nicht nur ein Herz, sondern auch der Verstand. Deshalb legt er ihnen die Bibel aus. Jesus sagt hier, Glaube, bei Glauben muss zwei Sachen zusammenkommen. Wenn du glauben willst, dann als allererstes, schalt mal deinen Verstand ein. Wir sind nicht hier, weil wir den Verstand an der Tür abgegeben haben. Im Gegenteil, schalt erst mal deinen Verstand ein. Aber nicht nur, Verstand einschalten alleine reicht nicht, sondern komm auch mit einem offenen Herzen. Ein Verstand alleine reicht nicht und ein brennendes Herz alleine reicht auch nicht. Ein brennendes Herz alleine hätte gar nicht diese Grundlage, von der Lukas gesprochen hat und die ihm so wichtig war. Und was macht Jesus jetzt? Wir haben es gesehen, er legt den beiden Jüngern die Bibel, das Alte Testament aus, von Mose bis zu den Propheten. Und zeigt ihnen, dass Jesus da schon drin ist, dass man daran sehen kann, dass Jesus wirklich leiden, sterben und auferstehen musste. Ich habe mich gefragt, warum macht Jesus das so kompliziert? Hätte er nicht einfach sagen können, hey Freunde, guckt mal hier, fällt euch was auf, vergleicht mal eure Hände mit meinen. Ey, ich bin's. Wäre das nicht einfacher gewesen? Wie er es hinterher ein paar Verse später bei den anderen Jüngern auch macht, wie er es beim ungläubigen Thomas gemacht hat. Hier, guck mal, hier meine Seite, hier meine Male, ey, ich bin's doch. Warum dieser ganze Aufwand hier von Mose bis zum Propheten alles zu erklären, wenn das sofort hätte zeigen können? Wenn Jesus sich einfach nur so gezeigt hätte, was wäre passiert? Ich glaube, die beiden Jünger wären sofort überzeugt gewesen. Tatsächlich, das ist Jesus. Aber was wäre mit uns heute, die wir Jesus nicht mehr sehen können, weil Jesus zwar lebt, aber bei Gott dem Vater ist? Ich glaube, Jesus erklärt deshalb den Jüngern hier die Bibel und sagt, guck mal hier, in der Bibel könnt ihr das alles schon erkennen, damit wir heute auch wissen und auch den Mut haben, die Bibel in die Hand zu nehmen und darin Jesus zu entdecken. Was wird Jesus den Jüngern erklärt haben von der Bibel? Er wird ja von Mose bis zu den Propheten. Ich stelle mir vor, er hat angefangen mit der Schöpfungsgeschichte, hat erzählt, Gott hat alles super gemacht. Es war eigentlich gar nicht der Plan, dass da irgendwie Sünde und Tod und Leid und Ungerechtigkeit in dieser Welt sein soll. Das war gar nicht Gottes Plan. Und dann wird er erzählt haben, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Durch Adam und Eva, durch diese blöde Apfelgeschichte. Und seitdem ist diese Sünde da. Und dann wird er vielleicht von den vielen Stellen, wird er vielleicht auf Daniel 9 eingegangen sein. Wirklich gesagt hat, du, Gottes Plan war eigentlich immer schon, mit diesem Sünde dann fertig zu werden. Dass die Menschen wieder bestehen können. Er wird dann vielleicht Jesaja 7 erwähnt haben. Guck mal hier, die Ankündigung der Jungfrauengeburt, schon bei Jesaja. Er wird dann vielleicht Jesaja 9 erwähnt haben und sagen, guck mal hier, dieses Baby, was geboren werden sollte, das wird Gott genannt, starker Gott, das ist Jesus. Dann wird er vielleicht Jesaja 53 erwähnt haben und sagen, guck mal hier, dieses Kind, der Knecht Gottes, der musste leiden. Warum? Für unsere Sünden, weil Gott damit mit den Sünden fertig wird. Und dann wird er vielleicht weiter erzählt haben, guck mal, und da steht doch schon, ja, er wird hingerichtet, er wird getötet, aber er lebt weiter. Und so wird er ein Bild gemalt haben, vielleicht mit diesen Stellen, vielleicht mit anderen Stellen, es gibt so viele Stellen. Und er wird denen ein Bild gemalt haben, wo sie sehen konnten, ja, das ganze Alte Testament erzählt schon davon. Altes Testament und für uns heute Neues Testament gehören zusammen, die erzählen die gleiche Geschichte, die malen das gleiche Bild. Fritzi, du bist soweit. Damit kommen wir nämlich zu dem Bild, was die Fritzi gemalt hat. Ja, dreh du es mal um, du hast es gemalt. K- Kann irgendjemand mir sagen und erkennt irgendjemand, was die Fritzi hier gemalt hat? Ihr könnt das da hinten sehen? Ja. Bob, den Baumeister. Richtig. Und meine nächste Frage ist, woher weißt du, dass das Gott der Baumeister ist? Genau. Du weißt, dass das Gott der Baumeister ist, weil ich vermute, irgendjemand hat dir mal irgendwann mal erzählt, wie Gott der Baumeister aussieht. Vielleicht hast du ein Buch zu Hause oder eine DVD oder eine CD oder irgendwas. Bevor du hier hinkamst, wusstest du jetzt schon heute Morgen, wie Gott der Baumeister aussieht. Und nur weil du das wusstest, konntest du den jetzt hier erkennen. Oder anders gesagt, alle von uns, die Bob den Baumeister gar nicht kennen, wären auch nie auf die Idee gekommen, dass das hier Gott der Baumeister ist. Ich werde heute Abend im G3-Gottesdienst noch eine ganze Menge mehr dazu sagen, was wir von dem Bild eigentlich auch in Bezug auf die Bibel lernen können. Hier und jetzt nur so viel. Die Bibel ist wie ein Bild, das uns Gott und Gottes Plan zeigt. Die Bibel ist nicht von einem Menschen gemalt, sondern von Dutzenden. Die Bibel ist nicht in 10 Minuten gemalt worden, sondern über Jahrhunderte hinweg. Und trotzdem können wir in der Bibel das Bild Gottes, den Plan Gottes mit den Menschen erkennen. Aber nur wenn uns das jemand erklärt hat und gezeigt hat, wie der Plan Gottes in der Bibel zu erkennen ist. Und deshalb erklärt Jesus den beiden Jüngern hier den Plan Gottes und zeigt ihnen das Bild Gottes im Alten Testament. Und deshalb lassen wir uns heute immer wieder diesen Plan Gottes erklären und erzählen uns ihn gegenseitig, damit wir selber, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, Jesus und Gottes Plan darin erkennen können. Und die Jünger haben das erkannt. Als sie hinterher mit Jesus zusammensaßen, sagten sie, hier, ist doch gut getroffen, oder? Würde ich mal sagen. Applaus doch mal für die Fritzi. Und die Jünger haben das Bild Gottes im Alten Testament erkannt, weil Jesus ihnen das erklärt hat. Und sie haben dann gesagt, hier brannte nicht unser Herz in uns, der mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Ich komme zum Schluss. Das Bild, das die Bibel von uns Menschen malt, sagt, wir alle, die wir hier sitzen, sind irgendwie ein bisschen wie die Emmaus-Jünger. Wir alle kehren immer wieder dem Kreuz den Rücken zu und machen uns auf eigene Wege. Vielleicht hast du die Sache mit Jesus schon lange, lange hinter dir gelassen, das Kreuz schon lange hinter dir gelassen. Vielleicht kannst du dir, wie die Emmaus-Jünger, auch nicht vorstellen, dass Jesus wirklich auferstanden sein soll. Vielleicht bist du, wie die Emmaus-Jünger, auch irgendwie enttäuscht worden von Jesus, von den Hoffnungen, die du in Jesus oder vielleicht in die Kirche gesetzt hast und hast all das hinter dir gelassen. Vielleicht zählst du dich aber auch wie die Emmaus-Jünger zu den Jüngern Jesu. Und auch wir Christen kehren immer wieder dem Kreuz den Rücken zu und machen uns auf eigene Wege. Und uns allen will dieser Text der Emmaus-Jünger sagen, Jesus ist nicht egal, wenn wir eigene Wege gehen. Nein, Jesus geht mit. Egal wie kurz oder lang du schon auf eigenen Wegen unterwegs bist, Jesus geht mit. Es ist nicht so, dass Jesus ist ja nur in der Kirche oder bei seinen Leuten irgendwo, nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Nein, Jesus geht mit. Und Jesus geht mit auch erstmal in die falsche Richtung. Jesus sagt nicht, ach, der Glaube, das ist halt nicht, für manche ist das halt was, aber für andere ist das halt nichts, da kann man halt nichts machen. Jesus sagt nicht, ach, das ist halt die sündige Natur der Menschen, dass immer mal wieder die eigene Wege gehen, da kann man halt nichts machen. Nein, das sagt Jesus nicht, Jesus geht mit. Egal, ob du das glauben kannst, ob du das erwartest oder auch nicht. Jesus sagt auch nicht einfach, komm, jetzt dreh um und geh wieder zurück. Sondern Jesus möchte, dass du deinen Verstand einschaltest. Dass du verstehst, wie Gottes Plan mit dieser Welt ist, wie Gottes Plan mit dir ist. Jesus möchte, dass du Gottes großen Plan verstehst. Und Jesus sagt, um diesen Plan zu verstehen, wenn du wissen möchtest, dass Jesus auferstanden ist, wenn du Gottes Plan verstehen möchtest, dann schau in die Bibel. Schalte deinen Verstand ein, schau in die Bibel und mach dein Herz auf. In der Bibel steht alles drin, da kannst du Gottes Willen erkennen. Lass dir diesen Plan Gottes immer wieder neu erklären. Deshalb sind wir zusammen im Gottesdienst, um uns diesen großen Plan Gottes neu vor Augen führen zu lassen. Deshalb erzählen wir uns den Plan Gottes in Hauskreisen oder im Kindertreff oder im Teenkreis oder bei allen Kreisen. Wollen wir uns den Plan Gottes immer wieder vor Augen führen. Warum? Damit wir selber dann die Bibel in die Hand nehmen können und erkennen können, dass das wirklich so ist und dass wir Jesus, das Bild Gottes, dann in der Bibel erkennen können. Also, Verstand einschalten, Herz aufmachen. Und dann kann das Wunder passieren, was bei den Emmaus-Jüngern passiert ist. Das sagt man, das Herz brennt. Ich habe verstanden, ich kann das Bild Gottes erkennen. Und dann kann passieren, ohne dass Jesus dich auffordert, dass du selber wieder umkehrst zum Kreuz, wie es die Emmaus-Jünger gemacht haben. Dass du das zulassen kannst, das wünsche ich dir, mir und uns allen.